Deutschlandfunk. Freistil.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten. Ganz für uns, ganz ungestört. Um aus dieser Abgeschiedenheit unseren wichtigsten Zufluchtsort zu machen.
Die Tagträume des Menschen sind natürlich viel, viel stärker als alle Zugriffe, die ich von außen erfahre. Also insofern ist der Tagtraum eine sichere Betriebsform meiner Autonomie.
Hier gilt es, den alltäglichen Umgang mit uns selbst zu pflegen.
Über Tagträume sprechen wir sehr selten ganz offen. Im Prinzip ist es das Privateste, was wir eigentlich besitzen, diese Innenwelt. Es ist auch eine Rückzugswelt.
Unsere Seele vermag sich selbst Gesellschaft zu leisten. Sie hat sich genug zu geben.
Tagträume sind sowas wie der Alltag unseres ganz normalen tagtäglichen Versuchs, mit der Umwelt, mit uns selber, mit dem Beruf zurechtzukommen.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten.
Das empfahl Montaigne bereits im 16. Jahrhundert. Ein Hinterstübchen, das uns abschirmt vor den ständigen Zudringlichkeiten und Übergriffen der Außenwelt.
Kleine Flucht. Tagträume. Feature von Rolf Kanzen.
Möchten Sie zum Thema Tagträume etwas sagen, etwas schreiben, fragen oder haben Sie eine Idee dazu? Dann drücken Sie auf den Button unten links.
Hier?
Nein, noch weiter links.
Hier?
Noch ein Stückchen weiter. Ja, da. Jetzt drücken. Geschafft. Wunderbar.
Ich bin eine Tagträumerin. Ich tauche oft ein in meine eigene Welt. Ich träume dann so vor mich hin. Das ist schön. Manchmal nehme ich das, was um mich herum ist, nicht mehr so richtig wahr. Also das ist nicht so, dass ich davon gar nichts mitkriege. Das nicht. Ich bin ja nicht völlig verpeilt oder so. Ich habe kein Problem damit. Eigentlich nicht. Ich bin halt manchmal etwas abwesend. Meine Kollegin sagt dann, du starrst wieder Löcher in die Luft. Oder fragt, warum grinst du so vor dir?
Danke. Das waren Ihre 30 Sekunden.
Du bist nicht allein, denn du träumst heute Abend.
Wir tagträumen alle, mehr oder weniger. Das liegt am Gehirn. Das braucht regelmäßig Zeit für sich und nimmt sich deshalb oft Auszeiten und beschäftigt sich dann nur mit sich selbst.
Richtig erforscht und tief erforscht ist es sehr wenig worden, dieses Phänomen. Und das, obwohl wir, und das zeigt die wenige Forschung schon, die immerhin ausreichend belegen kann, dass wir fast 50% des Tages unseres Wachbewusstseins mit Tagtraum oder tagtraumähnlichen Gehirnprozessen verbringen.
Heiko Ernst ist Psychologe und gehört zu den wenigen, die sich um diese eine Hälfte unseres Wachzustandes, also um die Tagträume, kümmern. Ein Buch von ihm heißt
Innenwelten. Warum Tagträume uns kreativer, mutiger und gelassener machen.
Trotz des buchmarktopportunistischen Untertitels keiner dieser, um es nett zu sagen, komplexitätsreduzierten Ratgeber. Wirklich nicht.
Wir sind sehr viel öfter weg aus der Realität in einer anderen Parallelwelt, gedanklichen, bildlichen Parallelwelt, als wir das für möglich halten und glauben.
Unser Gehirn führt sich das Gespräch mit der Freundin noch einmal vor und entwickelt einen möglich gewesenen alternativen Gesprächsverlauf. Es antizipiert die Zubereitung des Abendessens und weshalb deine Tochter wieder so wenig essen wird. Das Gehirn stellt sich vor, wie es wäre, wenn der nette Kollege wieder in den Flirtmodus geht und wenn du dann nachgibst, zurückflirtest und dann zustimmst, mit ihm nach der Arbeit noch etwas trinken zu gehen. Deinem Ehemann zu sagen, du seist auf einem wichtigen Meeting. Und dann gibt dir dein Gehirn die Erlaubnis, mit dem netten Kollegen zu ihm nach Hause zu gehen. Wenn er dir dann zuerst den Mantel abnimmt, dir dann näher kommt, ja, und dann?
Und dann gäbe es sicherlich viele Dinge, die dann auch vielleicht fürs Radio zu privat sind.
Schöne sexuelle Tagträume, auch sehr unschöne Rachefantasien.
Und ich hau ihm eine in die Fresse und trete ihm dann noch mit dem Stiefel in die Weichteile.
Sicherlich viele Dinge, die dann auch vielleicht fürs Radio zu privat sind. Aber man könnte natürlich fragen, warum da etwas stört, ja, warum da etwas muffig ist von hinten.
Im Tagtraum experimentiert unser Gehirn mit möglichen Handlungsoptionen.
Wir legen uns eine Rolle in der Fantasie zurecht, die wir ausfüllen möchten. Das kann manchmal sehr kurz sein. Viele Tagträume sind eigentlich nur Schnipsel oder Videoclips, wenn man es eigentlich so vergleichen möchte. Andere sind sehr lange. Also bei einer langen Autofahrt oder Bahnfahrt kann man so einen richtigen Film sich träumen. Aber auch dieses kurzfristige Hin- und Her-Schalten zwischen reinen Gedanken, wo wir etwas überlegen, wie mache ich das jetzt morgen, und dann schiebt sich schon wieder ein Bild dazu.
Und ich ihm dann mit dem Stiefelabsatz in die Augen.
Das ist das, was wir die experimentelle Natur an uns Menschen nennen. Ja?
Mein Gast kommt herein und sagt, guten Tag, wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe. Und ich hau ihm eine in die Fresse.
Robert Musil meint, wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben. Also möglich ist so einiges in der Wirklichkeit, im Tagtraum alles. Auch diese Begrüßung des Gastes in einem Text des russischen Schriftstellers Daniil Chabs.
Und ich hau ihm eine in die Fresse und ich trete ihm dann noch mit dem Stiefel in die Weichteile.
Ich stelle mir das bildhaft vor, wie ich morgen auftreten werde in der Konferenz oder bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung.
Zurück zum Gehirn.
Das Gehirn ist im Ruhezustand keineswegs träge, sondern höchst aktiv. Und diese Ruheaktivität läuft nicht zufällig ab, sondern ist in hohem Maße organisiert.
So der Neuropsychologe Alvaro Pasqualeone über das vom Hirn veranstaltete Kopfkino. Rege Gehirnaktivitäten lassen sich beim Tagträumen übrigens in der Nachbarschaft des Sprachzentrums messen. Das Gehirn steht also in lebhaftem Kontakt mit sich selbst. Es führt beim Tagträumen Selbstgespräche.
Während dieses Zustandes des Tagträumens ist unser Gehirn im Gegensatz zu dem verbreiteten Vorurteil hochaktiv. Es verknüpfen sich da eben Gehirnregionen miteinander oder sie kommunizieren miteinander, die sonst gar keine Zeit und Gelegenheit haben, weil wir zu sehr fokussiert sind auf etwas.
So verwissenschaftlicht und verwichtigt die Gehirnforschung das, was jedem bewussten Tagträumer, jeder bewussten Tagträumerin ohnehin klar sein dürfte. Tagträume sind nicht nur angenehm und unterhaltsam, sondern irgendwie auch nötig für das seelische Gleichgewicht.
Die haben nun in dieser scheinbaren äußeren Ruhephase oder Rückzugsphase Gelegenheit, Synapsenverbindungen einzuüben, zu verstärken, zu rekapitulieren sozusagen, sich wieder auch einzustimmen auf das, was man erlebt hat. Das muss abgespeichert werden im Langzeitgedächtnis. Und man kann dann später darauf zurückgreifen.
Es gibt auch einige wissenschaftliche psychologische Tests zur Häufigkeit und dem Inhalt von Tagträumen. Die Probanden erhielten in unregelmäßigen Abständen Signale über ihr Handy und sollten dann aufschreiben, bei welchen Tätigkeiten sie mit was gedanklich beschäftigt waren. Das Ergebnis verwundert nicht. Bei Tätigkeiten, die sie intellektuell nicht beanspruchen, Geschirrspülen, Autofahren, Geschlechtsverkehr, Warten vor der Kasse im Supermarkt etc., gehen die Menschen in den Tagtraummodus.
Wie sieht der denn aus? Oh, furchtbar. Hat er wieder ihren Köder dabei?
Im Wesentlichen sind den Tagträumen drei Funktionen zugeschrieben worden. Sie erlauben eine Simulation alternativer Realitäten, können regulierend auf die eigene Stimmungslage wirken.
Und ich hau ihm in die Fresse.
Und helfen dabei, die eigenen Ziele und Anliegen durch eine Revitalisierung von Zielanreizen.
Ich werde Chefin.
Und ich werde mit ihr spazieren gehen.
Und helfen dabei, Zielanreize nicht aus den Augen zu verlieren.
Das schreibt der Motivationsforscher Thomas A. Langens in einer der wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Tagtraum.
Tagträume, Anliegen und Motivation.
Die Revitalisierung von Zielanreizen liegt diesem Motivationsforscher besonders am Herzen. Er will nachweisen, dass Tagträume mehrheitlich motivations- und damit leistungssteigernd wirken, also wichtige Funktionen einnehmen in der Leistungsgesellschaft. Tagträume induzieren Dynamik, Kreativität, Energie, Fortschritt, Wirtschaftswachstum.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Ein wenig überraschend erscheint das Ergebnis, dass ein Drittel aller Tagträume einen positiv-eskapistischen Charakter haben. Also um angenehme, aber völlig realitätsferne Szenarien kreisen.
Muss der enttäuschte Motivationsforscher Thomas A. Langens einräumen.
Solche Tagträume haben keinen direkt erkennbaren Nutzen.
Tagtraum hat auch immer dieses leistungsfeindliche oder das realitätsverweigernde den Vorwurf in sich. Und ist deswegen erstmal kritikwürdig.
Die Einbildungskraft, die schafft etwas aus dem Reservoir der Nichtanwesenheit. Das ist das Schöne an der Einbildungskraft. Das ist nicht auf eine Empirizität angewiesen, sondern es ist die Kraft, die das Abwesende organisiert, die dem Abwesenden eine Gestalt gibt. Das ist das, was an der Einbildungskraft, also dann auch am Tagtraum, strukturell und philosophisch interessant ist, dass das Abwesende eine Gestalt bekommt.
Das heißt, den Philosophen Professor Dr. Steffen Dietzsch interessiert, was anwesend ist im Zustand der Abwesenheit.
Das ist das, was strukturell und philosophisch interessant ist, dass das Abwesende eine Gestalt bekommt.
Dass das gestaltgewinnende Abwesende empirisch abwesend bleiben kann, zeichnet den Tagtraum philosophisch aus.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten.
Der Tagtraum schafft Distanz zur Empirizität, also zur Wirklichkeit, und will diese Distanz kultivieren, um uns Autonomie zu verschaffen.
Ich brauche etwas, was mich selber eine gewisse Distanz bringt zu den Umständen, zu den Personen, mit denen ich alltäglich zu tun habe oder auch die mir zufällig begegnen. Und dafür sind Tagträume sehr gut.
Zurück zur Wissenschaft. Motivationsforschung.
In welcher Situation hatten Sie den Tagtraum?
Fragte der Motivationsforscher seine Probanden mittels Fragebogen.
In einem Verkehrsmittel. Bus, Auto, Zug.
31,7%.
Während Vorlesung oder Seminar.
Befragt wurden Studenten. Die sind es heute gewohnt, brav alle Fragen mittels Kreuzchen zu beantworten.
22,1%.
Vor dem Einschlafen.
12,7%.
Wie lang hat der Tagtraum gedauert? Wenige Sekunden.
35,4%.
15 Sekunden bis eine Minute.
42,6%.
Länger als eine Minute.
21,9%.
Länger als 5 Minuten.
17,785%.
Länger als 30 Minuten.
21,6393%.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten.
Wenn Sie sich auch beteiligen wollen, drücken Sie einfach den Button unten links. Ah, wir haben schon jemanden. Bitte.
Ich?
Ja. Sie haben den Button doch gedrückt, oder? Sie können jetzt...
Ich muss sagen...
Ja.
Ich bin auch so ein Träumer. Also Tagträumer. Seit meiner frühesten Kindheit. Ich erinnere mich... Also... Ich erinnere mich...
Ja.
Erinnere mich bei so Besuchen der Großeltern und Tanten und Onkel. Da war ich dann weg. Da habe ich mich weggebeamt. Das konnte ich nicht aushalten, das Gequatsche. Das ist heute noch so. Wenn dann einer was zu mir sagt, fühle ich mich nicht angesprochen. Das ist manchmal peinlich. Die fragen dann, wo bist du denn wieder? Oder letztens, da habe ich bei einer Sitzung was vor mich hingemurmelt. Da fragte mein Feind, was erzählst du dir denn da wieder? Das ist echt peinlich. Ich muss mich dann richtig dazu zwingen, dabei zu bleiben. Obwohl...
Danke. Das waren Ihre 30 Sekunden plus etliche Bonussekunden.
Tagtraum, auch Wachtraum genannt. Ein im Wachzustand erfolgender Ersatz der Realität durch Ausdenken unwirklicher, meist gewünschter Erlebnisse. Tagträumer wenden sich von der Wirklichkeit ab und ergeben sich ganz und gar ihren Fantasien. Dabei haben Wunschträume eine positive Valenz. Angstträume eine negative. Tagträume kommen vor allem bei introvertierten Labilen.
Damit Sie uns nicht wegträumen, verehrte Zuhörerinnen, verehrter Zuhörer, Hier der Zitatnachweis.
Klaus G. 1976. Wörterbuch der Psychologie. Köln. Paul Rubenstein Verlag. Seite 523.
Kommen vor allem bei introvertierten, labilen Menschen vor. In normalem Ausmaß bei Pubertierenden.
Kinder, die sich in die Traumwelt flüchten, leiden sehr oft unter emotionaler Unterversorgung.
Wenn es stärkere Formen annimmt, kann Tagträumen zum Zeichen einer psychischen Fehlentwicklung, siehe Autismus, werden und die Lebensbewältigung der Patienten erheblich beeinträchtigen.
Das wäre dann schon ein Fall fürs Krankenhaus.
Nein, so schnell geht das nicht. Vorher kommt Psychotherapie oder das Coaching. Vielleicht bei Professor Dr. Thomas Kretschmer.
Nach einigen Stunden von Diagnostik und Einführung starten wir dann mit inneren Bildern. Also der Klient lehnt sich bequem auf diesen Sesseln hier zurück, die Sie hier sehen, in eine Liegeposition oder in eine bequeme Sitzposition.
Damit er therapeutisch träumen kann. Psychopharmaka helfen auch, wenn das gelegentliche Wegdriften zum Dauerzustand wird, wenn Tagtraum und Wirklichkeit sich miteinander vermischen und wenn Psychiater die Diagnose stellen, dissoziative Symptomatik.
Mit dem Ausdruck und mit dem, was mit dem Drachen vielleicht los ist, dann wandelt er sich. Dann wandelt sich letztlich damit ein zugrunde liegendes Gefühl.
Der Drache ist ein Glücksdrache. Vielleicht kam er ja aus Michael Endes Unendliche Geschichte und heißt Fuchur. Doch zurück zur Wissenschaft.
Dissoziationsdefinition, Lexikon der Psychologie.
Prozess, durch den bestimmte Gedanken, Einstellungen und andere psychologische Aktivitäten ihre normale Regulation zu anderen bzw. zur übrigen Persönlichkeit verlieren, sich abspalten und mehr oder minder unabhängig funktionieren.
Ich ist ein anderer.
Definitionsdissoziation. Psychologie des Lexikons.
So können logisch unvereinbare Gedanken, Gefühle und Einstellungen nebeneinander beibehalten und doch ein Konflikt zwischen ihnen vermieden werden.
Ich ist ein anderer, aber das stört mich nicht und den anderen auch nicht, solange man uns in Ruhe träumen lässt.
Insofern ist der Tagtraum eine überraschende subversive Struktur und eine subversive Kraft.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten.
Allerdings ist Vorsicht angebracht. Bei Konfusion und Realitätsverweigerung droht Pathologisierung. Zur Prophylaxe hilft und half Pädagogik.
Hans, guck in die Luft.
Eine Geschichte aus dem Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann.
Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben schaut er aufwärts allenthalben.
Träum nicht.
Pass doch auf.
Starr nicht immer aus dem Fenster.
Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Kuck in die Luft.
Erzähl mir keine Lügengeschichten.
Deine Fantasie geht mal wieder mit dir durch.
Einst ging er an Ufers Rand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog. Also, dass er kerzengrad immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Noch ein Schritt und plumps der Hans stürzt hinab, kopfüber ganz.
Tagträume sind eigentlich in Verruf. Sie gelten als etwas Kindisches oder Kindliches, etwas Minderwertiges, ein Abfallprodukt des Geistes sozusagen. Wir sind nicht bei einer Sache, wir sind nicht konzentriert, wir schweifen ab. Also es hat von vornherein immer so den Geschmack gehabt der Abwesenheit, des Rückzugs, des Eskapismus.
Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei. Streckens Köpflein aus der Flut, lachen, dass man's hören tut.
Präsent zu sein und alles mitzukriegen ist einerseits da, es beherrscht uns sehr. Und dieses Wegtreten ist eigentlich schon fast auf ganz andere Kanäle abgeleitet. Also dieses Wegtreten in die eigene Innenwelt ist jetzt schon fast verdrängt worden durch das Wegtreten in andere Welten, die mir aber vorgegeben sind durch Handys, durch elektronische Geräte und so weiter.
Hans guckt heute nicht mehr in die Luft, er guckt aufs Handy. Das verursacht auch Unfälle.
Bautz per Dautz, da liegen zwei. Hund und Hänschen nebenbei.
Doch diese Unfälle sind heute oft nicht auf die eigene Fantasietätigkeit zurückzuführen, sondern auf Beschäftigungen mit dem Smartphone. Wer mit anderen kommuniziert, entzieht sich nicht. Das ist nichts Anstößiges. Er bleibt anwesend in der großen Kommunikationsgemeinde. Wer sich allerdings der Gesellschaft entzieht, ist suspekt, meint der Philosoph Steffen Dietzsch.
Es wird zunehmend das Feindbild der Alltagskultur und auch der Jugendkultur, die ja nur lebt in einer Netzwelt, die ja nur in den sozialen, besser gesagt in den asozialen Netzen lebt, wo man gewissermaßen den Eindruck hat, dass die den ganzen Tag nichts weiter machen, als ihre Tagträume zu vermeiden.
Doch Tagträume sind gestattet, wenn sie nicht privat bleiben, wenn sie kommuniziert werden.
Reden wir drüber.
Behalte es nicht für dich.
Wollen wir reden? Das ist gar keine Forderung mehr, sondern der Alltag ist, wir reden. Und zwar alle. Und zwar zu gleicher Zeit. Und da ist natürlich die klassische Konstellation eines Diskurses, ist damit über Bord geworfen worden. Es ist damit auch jede kommunikative Vernunft ist damit erledigt. Es gibt dann auch keine wirklichen unterscheidbaren Neuigkeiten und Belanglosigkeiten. Neuigkeiten, Belanglosigkeiten, das verfließt alles in eins.
Bleib nicht allein damit.
Vergrab dich nicht in dich selbst.
Lass es raus.
Sie kennen das ja. Einfach unten links den Button drücken. Unten hier? Links, ja. Dann sagen Sie es uns. Ja, schön. Legen Sie los.
Ich halte es oft einfach nicht mehr aus. Keine Lust morgens aufs Aufstehen, aufs Duschen, aufs Zähneputzen, auf die Arbeit, auf den langweiligen Feierabend, auf alles. Keine Lust mehr. Dann beam ich mich weg. Dann verabschiede ich mich. Dann bin ich weg. In meinem Tagtraum, quasi auf der Flucht. Ich kann dem nicht widerstehen. Ich lasse mich einfach fallen und treibe dahin in mein privates Paradies. Bin bei meinem einfühlsamen Lover. Plötzlich merke ich, dass es schon spät ist. Zu spät. Ich komme mal wieder zu spät zur Arbeit und mein Chef sagt...
30 Sekunden. Ende. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Das ist offensichtlich mit Tagträumen auch verbunden, diese Flucht. Aber ist etwas, was ich randständig nur berühren würde.
Aber das gab es schon immer. Löcher in die Luft gucken. Antriebslos dasitzen. Sich von der feindlichen Außenwelt in die besseren Innenwelten flüchten.
Hinterstübchen.
Kommunikationsverweigerung, Handlungshemmung. Die Kampfansage der irritierten Außenwelt lautete dann:
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Arbeit. Arbeit heißt Fortschritt. Fortschreitende Naturerkenntnis. Technischer Fortschritt. Wissenschaftlicher Fortschritt. Sozialer Fortschritt. Fortschritt der Menschheit. Unvereinbar mit diesem Arbeitsverständnis war das Nichtstun mit offenen Augen, das scheinbar sinn- und zwecklose Tagträumen.
Arbeit, der Motor der Geschichte.
Deshalb ging es Marx und Co. um eine Befreiung der Arbeit, nicht um eine Befreiung von der Arbeit. In der befreiten gesellschaftlichen Arbeit erfüllt sich das Menschsein.
Immer muss etwas geschehen.
Das Verschwinden in den unkontrollierbaren Labyrinthen der Tagträume bringt die Menschen nur auf merkwürdige Ideen.
Arbeit ist die beste Polizei,
lästert Friedrich Nietzsche.
Jeder fühlt es, dass die Arbeit jeden im Zaume hält und dass sie die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht.
Und wenn die disziplinierte Arbeit es nicht schafft, die heimlichen Rückzüge in lustvolle Hinterstübchen zu verhindern, dann greifen vielleicht die religiösen Sanktionsandrohungen.
Was sagt Jesus?
Jesus sagt, beziehungsweise Matthäus lässt Jesus in seinem Evangelium sagen,
wer eine Frau anschaut, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen.
Anschauen reicht. Sich hineinträumen in bestimmte Situationen schon lange. Wir können in Tagträumen sündigen. Tagtraumsünden sorgen für immerwährende Schuldgefühle. Wer denkt schon an nichts Böses, wenn er an nichts Böses denken soll? Für religiöse Fundamentalisten aller Couleur ist der Tagtraum ein Albtraum.
Der Albtraum ist jenseits von Gut und Böse.
Ja, der Albtraum ganz sicher auch. Aber Steffen Dietzsch meint hier den Tagtraum. Nebenbei bemerkt, wer träumt schon gern einen Tagtraum als Albtraum? Doch es gibt sie auch. unfreiwillige Tagträume, zwanghafte Angstträume, die immer wiederkehren.
Autounfall des Kindes, Tod eines geliebten Menschen, das Haus brennt ab, das Flugzeug stürzt ab, Bein-, Schädel- und Armbrüche, Herzinfarkte.
Das wäre dann schon ein Fall fürs Krankenhaus.
Jede einzelne Fantasie ist eine Wunscherfüllung, eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit.
Also auch eine Beinbruchfantasie bei sich und anderen, sagt Sigmund Freud.
Der Tagtraum ist jenseits von Gut und Böse, jenseits von Wahrhaftigkeit und Falschheit. Das ist meine, mir eigene, nur von mir zu leistende, meine ganz souveräne Selbstkonstruktion und Selbsterzählung über mich selber, der Tagtraum. Ja?
Kurzum, ich kann träumen, was ich will. Das geht niemanden etwas an.
Das ist auch wichtig, dass Tagträume nicht verwirklicht werden müssen. Das ist einer ihrer Vorteile, dass sie gerade diesen Zwang von der, mal philosophisch gesagt, von der Theorie zur Praxis zu kommen, dass man diesen Zwang enthoben ist im Tagtraum. Ja?
Tagträume sind Spiele, Machtspiele, Rachespiele, Liebesspiele, Glücksspiele, Spiele, die ermächtigen, stark und berühmt machen.
Ich möchte beachtet werden, ich möchte im Mittelpunkt stehen, ich möchte berühmt werden. Da gibt es auch ein paar Studien dazu. Fame, also Ruhm, ist ein ganz starker Stoff, der zu Tagträumen motiviert.
Germany's Next Topmodel.
Superstar.
Superköchin.
Supermann.
Superbäcker. Fußballstar. Supergirl.
Tagtraum und Spiel sind sehr verwandte Dinge. Denken Sie an das Kinderspiel, wo ja das Kind mit einem Stock ein Schwert macht und aus einem Topf einen Helm und also wirklich sich in eine Welt hinein fantasiert. Also dieses Tagträumen und Spielen hängt eng zusammen.
Spielerisch können wir geplante Handlungen vorwegnehmen.
Wie soll es laufen? Was will ich eigentlich? All das kann ich in innerem Probehandeln, das ist der Tagtraum nämlich auch oft, durchspielen. In allen Varianten, in positiven, negativen und so weiter.
Zum Beispiel die Begegnung mit dem unangenehmen Nachbarn, mit dem Chef.
Und ich hau ihm eine in die Fresse.
Oder wir erinnern uns später daran, was vorgefallen ist, imaginieren einen anderen, vielleicht angenehmeren Verlauf eines Gesprächs und fühlen uns dabei besser, beruhigen uns, wenn wir eine Niederlage einstecken mussten. So bekommen wir Distanz zu einer Realität, die Präsenz und Konzentration verlangt. Doch ein vollständiges Abdriften in ferne Welten ist verboten.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas geschehen.
Deine Fantasie geht mit dir durch.
Werde endlich erwachsen.
Nimm mal die Realität zur Kenntnis.
Es wird etwas geschehen.
Wunsiedel war einer von den Leuten, die morgens kaum erwacht schon entschlossen sind zu handeln. Ich muss handeln, denken sie, während sie energisch den Gürtel ihres Bademantels zuschnüren. Ich muss handeln, denken sie, während sie sich rasieren. Auch die intimeren Verrichtungen lösen Befriedigung bei diesen Leuten aus. Wasser rauscht, Papier wird verbraucht. Wenn er sein Büro betrat, rief er seiner Sekretärin als Gruß zu:
Es muss etwas geschehen.
Und diese antwortete in Heinrich Bölls Erzählung frohen Mutes:
Es wird etwas geschehen.
Es muss etwas geschehen.
So folgt der erwachsene, zivilisierte Mensch dem Realitätsprinzip, der Welt der Arbeit, der Pflichterfüllung, der gesellschaftlichen Konvention. So wird das Lustprinzip gedeckelt.
Wie immer, Button drücken. Und wie fühlen Sie sich?
Großartig. In meinen Tagträumen. Also, ich habe sexuelle Tagträume. Wenn ich so durch die Straßen gehe, dann stelle ich mir vor, dass mir eine Fee erscheint. Und dann habe ich drei Wünsche frei. Und ich wünsche mir dann, dass meine Nachbarin, also die mit diesen Wahnsinns...
Danke.
Sexuelle Fantasien sind ein fester Bestandteil der Weltliteratur. Anais Nin:
Ich träumte von einem großen, starken Mann.
Bereits in ihrer Kindheit. Später schrieb sie Romane über...
Sicherlich viele Dinge, die dann auch vielleicht fürs Radio zu privat sind.
Samuel Pepys, der englische Staatssekretär und Tagebuchschreiber aus dem 17. Jahrhundert, dachte sogar an sich und die Königin und fantasierte...
Sicherlich viele Dinge, die dann auch vielleicht fürs Radio zu privat sind.
Tagträume sind eigentlich in Verruf. Das zieht sich so ein bisschen leider auch durch die Psychologiegeschichte. Immer wieder mal tauchte ein Interesse am Tagtraum auf, namentlich bei Sigmund Freud.
Der Glückliche fantasiert nie, nur der Unbefriedigte.
Tagträume sind für Freud schnöde Ersatzbefriedigung.
Oh, na, nee.
Masturbation.
Unbefriedigte Wünsche sind die Triebkräfte der Fantasien. Und jede einzelne Fantasie ist eine Wunscherfüllung. Eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit.
Räumt Freud ein, verurteilt aber derlei kleine Fluchten. Statt sich tapfer der Realität zu stellen und die Triebwünsche zu sublimieren, wird in Tagträumen wild herumfantasiert.
Realitätsverweigerung. Realitätsverleugnung.
Und Freud warnt, je archaischer ihr Inhalt und je häufiger ihre Verwendung, desto gefährlicher sind Tagträume.
Der Erwachsene schämt sich seiner Fantasien und versteckt sie vor anderen.
Tagträume sind oder kreisen um unsere heimlichsten Wünsche, unsere mächtigsten Triebe, unsere Aggressionen, unsere Begierden, unsere sexuellen Wünsche und so weiter.
Es ist kein Zweifel, dass das Verweilen bei den Wunscherfüllungen der Fantasie eine Befriedigung mit sich bringt.
Zitat Sigmund Freud. Doch wie gesagt, leider oder Gott sei Dank, je nachdem, Tagträume sind nur eine schwache Ersatzbefriedigung. Wenn der Mensch seine Begierden immer rücksichtslos befriedigen würde, sie realisieren würde, so Freud, wäre kein soziales Zusammenleben möglich.
Insofern hat Tagtraum manchmal im günstigen Falle auch präventive Wirkung. Es wird vieles nur in der Fantasie ausgelebt. Die Fantasie reicht dann sozusagen schon.
Tagträume sind also besser als nichts und sozial verträglich. Der Psychologe Heiko Ernst hebt hervor, dass
diese Gedanken unglaublich wichtig sind. Also dass auch diese negativen Fantasien, die wir entwickeln, Rachefantasien, sexuelle Fantasien, Dinge, die man eigentlich wirklich nicht aussprechen kann oder mag, weil sie einfach verpönt sind, weil sie strafwürdig sind oder riskant sind oder einfach unethisch sind, dass auch hier der Tagtraum eine ganz wichtige Funktion hat.
Allerdings,
der Mensch findet mit der kargen Befriedigung, die er der Wirklichkeit abbringen kann, eben nicht sein Auskommen.
Er ist, so Freud, nie vollständig zufrieden. Er bleibt unentrinnbar im Hamsterrad seiner Tagträume und Sehnsüchte gefangen und läuft und läuft und läuft.
Als Mensch hat man erstmal für sich selber seine eigene Aufgabe, dass man sich über die Jahre bringt, die man hat.
Ja, ja.
Es gibt regelrechte Lieblingstagträume, das Haus am Meer oder die Traumfrau oder irgendwas. Und man kehrt immer wieder zu diesem Wunsch zurück.
Fortsetzungstagträume. Immer wieder malen wir uns eine Situation aus. Immer wieder verändern wir sie, fügen Details hinzu. Immer wieder schieben wir kleinere Konflikte ein, lösen sie. Immer wieder entwickeln wir das Geschehen fort, fügen neue Stränge hinzu, lassen neue Personen auftreten. Wir freuen uns mit unserem Fantasiepersonal, leiden mit ihm, trauern mit ihm, hassen mit ihm, lieben mit ihm. Wir werden innerlich warm und weich. Jedenfalls, solange wir mit unseren Fantasien nicht unterbrochen werden.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten.
Immer wieder gab es Menschen, die andere in ihr Hinterstübchen einluden und damit Irritationen auslösten. Etwa Charles Fourier.
Ich mag Pastetchen.
Fourier träumte von Butterbirnen und von nicht zu schweren Pastetchen. So widmet er sich ihnen,
ich mag Pastetchen,
und anderen kulinarischen Ereignissen in seinem Werk fast ebenso detailliert wie der Liebe, genauer seinen sexuellen Tagträumen.
Ich habe festgestellt, dass ich selbst bis zum Alter von 30 in Unwissenheit war, was meine Neigung zu Lesbierinnen anbelangt.
Charles Fourier gilt als utopischer Sozialist. Er lebte zwischen 1772 und 1837. Die politische Konkurrenz, die wissenschaftlichen Sozialisten, also Marx, Engels und Co., hielten ihn für völlig durchgeknallt, weil er seinen Sozialismus fantasievoll ausschmückte. Er kreierte eine abwechslungsreiche Arbeits- und Liebesordnung.
Die Natur treibt uns zur Liebesorgie.
Allerdings bedarf das Vergnügen laut Fourier gewisser Voraussetzungen. Die wichtigste: Menschen müssten in Großkommunen leben. Wenn sich die Menschen in Gruppen von etwa 2000 zusammenschlössen, werde jeder für seine individuellen Neigungen Gegenparts finden. Sei das erst einmal zufriedenstellend organisiert, würde sich peu à peu der ganze Kosmos ändern. Im bevorstehenden Zeitalter der Harmonie, prognostiziert Fourier,
wird die Nordpolkrone geboren.
Sie wird überall auf der Erde für ein angenehmes, stets gleichbleibendes Klima sorgen. Die Meere würden dann nicht mehr salzig, sondern nach Zitronenlimonade schmecken. Der Mensch werde dann durchschnittlich 2,30 Meter groß und 144 Jahre alt werden. Es gäbe auf den Straßen Zebraspuren. Keine Zebrastreifen, sondern Spuren, die für Zebras reserviert seien. Die schädlichen Tiere, Haie, Wölfe, giftige Reptilien und andere würden durch eine Reihe von nützlichen Neubildungen ersetzt. Der Löwe durch den Antilöwen. Und der Antilöwe werde dann, so Fourier,
leicht im Schritt mit raschem Trabe springen. Und der Reiter wird auf seinem Rücken so weich sitzen wie in einem Federwagen. Es wird ein Vergnügen sein, diese Welt zu bewohnen, wenn man solche Diener haben wird.
Fouriers Visionen akzeptieren keine anatomischen Grenzen. Den Menschen werde ein neues Organ wachsen am Ende eines Schwanzes. Mit diesem Organ nehmen die Menschen die ätherische Fluida auf und könnten problemlos mit den Bewohnern anderer Sterne in Kommunikation treten.
Da die Planeten androgyn sind, wie die Pflanzen, kopulieren sie mit sich selbst und mit anderen Planeten. So wird die Erde durch Kopulation mit sich selbst, durch Verschmelzung ihrer typischen Wohlgerüche, wobei das Männliche dem Nordpol und das Weibliche dem Südpol zuneigt, die Kirsche hervorbringen, die subpivotale Frucht der roten Früchte.
Vielleicht sollte man Tagträume dieser Extravaganz besser für sich behalten. Vielleicht aber auch nicht.
Im Prinzip ist es das Privateste, was wir eigentlich besitzen, diese Innenwelt. Es ist auch eine Rückzugswelt.
Dürfen wir wirklich den Versuch machen, den Dichter mit dem Träumer am hellichten Tag, seine Schöpfungen mit Tagträumen zu vergleichen?
Das fragt Sigmund Freud. Er ist ein bisschen vorsichtig und bejaht diese Frage für die
anspruchslosen Erzähler von Romanen, Novellen und Geschichten, die dafür die zahlreichsten und eifrigsten Leser und Leserinnen finden.
Freud macht sich lustig über Tagträume und Romane, in denen der tapfere Held todesmutig Leben rettet, Feinde massakriert und selbst ungeschoren davonkommt.
An diesem verräterischen Merkmal der Unverletzbarkeit erkennt man ohne Mühe seine Majestät, das Ich, den Helden aller Tagträume wie aller Romane.
Psychoanalyse kann grausam sein. Doch Freud rettet den wahren Dichter vor seinem trivialen Tagtraumkonkurrenten.
Der Dichter mildert den Charakter des egoistischen Tagtraumes durch Abänderungen und Verhüllungen und besticht uns durch rein formalen, das heißt ästhetischen Lustgewinn.
Ich schenke seelenruhig ein Glas kochendes Wasser ein und schütte es dem Gast in die Fresse. Und ich sage zu ihm, es ist keine Tugend mehr in meinem Herzen.
Daniel Chams Literaturstückchen muten vielleicht etwas rabulistisch an, bringen es aber auf den Punkt.
Scheren Sie sich raus. Und ich stoße den Gast hinaus.
Literatur besteht nicht nur aus Tagträumen, sie werden hier auch thematisiert. Wie in Gustave Flauberts Madame Bovary.
Das Bild des Vicomte begann von sich aus langsam zu erstehen. Und je mehr die junge Frau davon träumte, desto deutlicher wurde er mit jedem Tag.
Madame Bovary setzt ihre taggeträumten Sehnsüchte in die Praxis um, scheitert und macht ihrem Dasein mittels Arsen ein schmerzhaftes Ende.
Fein sachte, lieber Leser.
Tagträume, die nicht verwirklicht werden, die sich selbst genügen, spiegeln sich überall in der Literatur und auf unterschiedlichste Weise.
Fein sachte, lieber Leser.
An die Leserinnen dachte der englische Erzähler Lawrence Stern nicht, als er sich in seinem Tristram Shandy in Abschweifungen verwickelt, in die auch erinnernde Tagträume geraten.
Ich meine mit meines Urgroßvaters Nase das äußere Riechorgan oder denjenigen Teil des Menschen, der ihm prominent aus dem Gesicht ragt. Und der, wie die Maler sagen, bei guten, famosen Nasen und
Wohlproportionen. Bewusstseinsströme sind wie Tagtraumströme. Hier in James Joyces Ulysses. Sie fließen dahin ohne Ziel, versickern und tauchen wieder auf.
Ja, noch einmal Button drücken. Ja, ja, ja. Einmal drücken reicht vollkommen.
Entschuldigung, tut mir wirklich leid.
Okay, okay.
Vielleicht habe ich zu lange gedrückt.
Was möchten Sie uns mitteilen?
Also ich habe wirklich nur einmal gedrückt.
Ja.
Das ist doch hier unten links. oder?
Ja, ja, jetzt sagen Sie schon.
Ja, also, ich wollte sagen, das hilft auch bei der Selbstfindung, was man so träumt. Also wenn ich, nur ein Beispiel, aggressive Tagträume habe, dann weiß ich, ich darf meine Wut nicht zu sehr in mich reinfressen. Wenn ich von einem Liebhaber träume, also dann weiß ich, was mir fehlt. Wenn ich von einem entspannten Alltag mit viel Natur und Tieren und so träume, ohne...
Ich will eine Veränderung von dem, was ich in der Realität erlebe, im Tagtraum erleben. Das ist der Sinn und Zweck eigentlich dieses Wegtretens, dieses Abschweifens.
Veränderung fängt im Kopf an, auch im Tagtraum, meint Heiko Ernst.
Innere Bilder können unglaubliche Macht über uns ausüben, im Guten wie im Schlechten.
Es muss etwas geschehen.
Es wird etwas
geschehen. Warum sollten Tagträume und ihre Bilder nicht dazu beitragen, dass etwas geschieht?
Der Tagtraum muss reflektiert werden. Es reicht nicht, ihn zu haben und mit ihm zufrieden zu sein oder zu sagen, es ist halt so.
Wie wäre es also mit einer Tagtraumtherapie?
Die Kraft der inneren Bilder nutzen. Seelische und körperliche Gesundheit durch Imagination.
Ein Buch mit diesem Titel schrieben Thomas Kretschmer und Martin Tschatschel.
Manchmal ist der Tagtraum aber auch eine ganz gute Lösung, um dann was völlig Neues zu finden. Zum Beispiel hatte ich einen Klienten, der zu mir kam und hatte die berufliche Frage, ob er sich verändert oder gleich bleibt. Wir haben das dann im Traumbild dargestellt durch eine Landschaft mit einer Brücke und einem Fluss. Und die Frage war, geht er über die Brücke oder bleibt er hier?
Professor Dr. Thomas Kretschmer ist Chef des Berliner Mind Institute in der Friedrichstraße, Ecke unter den Linden. Teure Gegend. Büro im Excellent Business Center. So lässt Thomas Kretschmer auch Politiker, Unternehmensberater und andere wichtige Menschen über imaginäre, also herbeigetagträumte Brücken gehen.
Und nachdem wir uns länger mit diesem Bild auseinandergesetzt haben, zeigte sich dann plötzlich eine kleinere Brücke daneben. Und er ging da drauf und hüpfte da rum. Das macht ihm richtig Spaß, obwohl die Brücke viel wackeliger war.
No risk, no fun.
Die Methode ist unter der Bezeichnung Katatym-imaginative Psychotherapie Mitte des 20. Jahrhunderts von Hans-Karl Leuner entwickelt worden.
Katatym heißt, aus dem Gefühl heraus, nicht vom Willen gesteuert.
Nach einigen Stunden von Diagnostik und Einführung starten wir dann mit inneren Bildern. Also der Klient lehnt sich bequem auf diesen Sesseln hier zurück, die Sie hier sehen.
Stressless-Sessel in beige, rückklappbar, sehr bequem.
Und auf diesem Sessel zu liegen und zu spüren, wie der Körper heute so da ist. Und vielleicht bemerken Sie auch, wie Ihre Atmung so langsam ganz gut ein- und ausgeht. Und wie das Blut durch die Adern fließt und an manchen Stellen so ein ganz leichtes Kribbeln erzeugt. Alle Gedanken an Vergangenheit und Zukunft dürfen aus dem Fenster fliegen und Sie sind nur noch hier.
Gemeint ist der Autor dieser Sendung, der ganz entspannt in tiefer Bauchatmung im Stressless-Sessel liegt.
Und während Sie sich erlauben, tiefer und tiefer in die Entspannung zu fallen, ist ein Teil von Ihnen hellwach und Sie stellen sich vor Ihrem inneren Auge irgendeine Wiese vor. Ganz egal, was kommt, alles, was kommt, ist gut.
Es war übrigens die leicht modifizierte Wiese mit Eiche, an der der Autor gelegentlich spazieren geht.
Die ist leicht ansteigend. Zum Horizont, im Hintergrund habe ich einen Wald und vorne ist eine Eiche auf der Wiese. Die Wiese ist rechts und links, aber mit großem Abstand von Bäumen umgrenzt. Nach vorne hin sehe ich den Horizont.
Ja, wie ist das Wetter bei dieser Wiese?
Ah, wunderbar. Schönes Sommerwetter, nicht zu warm, leichter Wind.
Ja, kann man etwas riechen?
Ja, von hinten ist irgendwie ein bisschen muffig.
Muffige Gerüche verweisen auf Probleme. Bäume übrigens auch, das sind Vaterfiguren.
Was ist das für ein Gefühl, auf dieser Wiese zu stehen und auf den Horizont zu sehen?
Das ist ein Gefühl von Weite.
Ja.
Ich mag die Weite.
Seien Sie mit dem Gefühl der Weite.
Und mit diesem Gefühl der Weite geht es die Wiese hinauf. Von dort aus sind Bauernhäuser zu sehen, inmitten von Obstbäumen. Einfach schön.
Kommen Sie mit Ihren Gedanken bitte wieder zurück in das Jetzt und Hier in diesem Raum.
Ja.
Das war allerdings nur eine extrem verkürzte Variante des Beginns einer katatym-imaginativen Psychotherapie.
Viele Fragen, die da in ihrem Traum waren, könnte man jetzt dann auch vertiefen. Die Frage, warum sie den Baum nicht sehen wollen. Und das führt einem dann, Therapie ist ja nicht 5 Minuten, so wie wir das hier gemacht haben, sondern viele, viele Stunden, manchmal ein paar hundert Stunden, führt es dann zu sehr tiefer liegenden grundsätzlichen Gefühlssituationen, vielleicht auch Erinnerungen an Kindheit oder Erinnerungen an Erlebnisse, die wir dann hier durcharbeiten.
Kurzum, Tagträume werden nutzbar gemacht, um Klienten funktionstüchtig zu halten oder um sie zu optimieren.
Bei Bloch wird der Tagträum letztlich auch wieder instrumentalisiert. Er soll eine vom Menschen ausgehende und ihm naheliegende Struktur sein, die ihm hilft, herauszugehen aus dem Alltag und dorthin zu kommen, wo noch keiner war, in die Struktur der Heimat oder der Utopie.
Tagträume liefern Energien für den Fortschritt.
Es wird etwas geschehen.
Für das Prinzip Hoffnung wird der Tagtraum instrumentell genutzt, wie in den Konzeptionen der Tagtraumtherapie, des Tagtraumprobehandelns, der Tagtraumlustersatzbefriedigung und der Tagtraummotivationsforschung. Bloßes Löcher in die Luft starren, abschweifen, wegbeamen, gilt nicht.
Es
muss immer
geschehen.
Gut sein für etwas, vor es allem etwas für die Leistungsgesellschaft.
Es wird etwas geschehen.
Es muss etwas geschehen.
An einem Dienstagmorgen stürzte Wunsiedel in sein Zimmer und rief sein »Es muss etwas geschehen«. Doch etwas Unerklärliches in seinem Gesicht ließ mich zögern, fröhlich und munter, wie es vorgeschrieben war, zu antworten. Nur mit größter Anstrengung brachte ich den Satz heraus, es wird etwas geschehen. Da geschah tatsächlich etwas. Wunsiedel stürzte zu Boden.
Das wäre dann schon Fall fürs Krankenhaus.
Zu spät.
Ich wusste gleich, dass er tot war.
Ausgeträumt hat Heinrich Bölls Wunsiedel schon lange vorher. Wer träumt, arbeitet sich nicht tot, der hat gar keine Zeit dazu. Tagträume sind die perfekte Burnout-Prophylaxe. Sie sind außerdem literaturfähig, seit Jean-Jacques Rousseaus Träumereien eines einsamen Spaziergängers, Ende des 18. Jahrhunderts.
Diese Blätter werden eigentlich nur ein formloses Tagebuch meiner Träumereien enthalten. Es wird darin sehr oft die Rede von mir sein, weil ein nachdenkender, einsamer sich notwendig sehr viel mit sich selbst beschäftigen muss.
Im 18. Jahrhundert bei Rousseau, in diesen Träumereien eines einsamen Spaziergängers, da taucht was Neues auf. Hier wird nicht mehr die Gattungseigenschaft zentral genommen, sondern hier wird die individuelle Leistung eines Individuums vorgestellt und dessen Selbsterfahrung, dessen Selbstkonstruktion, dessen Zufälligkeiten, die werden als das eigentlich Interessante am modernen Menschen gezeigt.
So bin ich denn meiner eigenen Gesellschaft überlassen.
So beginnen die Träumereien.
Für ihn war der Mensch als Einsamer nicht ein einsamer Einzelner, sondern er war als Einzelner, als Individuum mit sich selber in Gesellschaft. Das heißt, es gibt gar keine Einsamkeit in diesem strengen Sinne und keine Abgeschiedenheit, sondern der Mensch, eben der russische Spaziergänger, das ist einer, der mit sich selber in Gesellschaft ist und damit also auch ein Selbstverhältnis ausbilden kann. Und dieses ist viel reicher und ist für die kulturelle Praxis viel interessanter und viel perspektivreicher als nur dieser abstrakte Gattungssatz, wir sind denkende Wesen.
Ich denke, also bin ich.
Das ist die Grundannahme des Philosophen Descartes, für die gesamte Menschheit.
Das ist richtig, klar. Aber damit erschöpft sich nicht unser kultureller Alltag, unser intellektueller Alltag, unsere Fantasien, unsere Wünsche. Die muss man auch bündeln oder die muss man auch zusammenhalten. Und das lernt man am besten im Tagtraum.
Im Tagtraum des Einzelnen öffnen sich noch andere Dimensionen des Menschseins als das Denken, meint Steffen Dietzsch.
Fantasie, Intuition, Sehnsucht, Unbehagen, Gefühle, Distanzbedürfnisse.
Alles das wird Gegenstand der Reflexion in Rousseaus Träumereien eines einsamen Spaziergängers.
Für diese Tagträumerei ist er einer der großen philosophischen Entwürfe, die man viel zu wenig hört in der Gegenwart, also auch zu wenig von sogenannten Ratgebern und so. Da wird auch immer das geschmeidige Individuum gefordert, dass ich angleichen muss, dass ich konditionieren muss, um immer weiter besser zu sein. Ja.
Rousseaus Spaziergänger ist selbstbewusst, exzentrisch, polemisch, selbstverliebt, bisweilen paranoid, aber er genießt seine eigene Gesellschaft.
So habe ich mir zur einzigen Pflicht gemacht, mich zurückzuziehen. Bei dieser körperlichen Untätigkeit ist indes meine Seele noch tätig. Sie erzeugt Gefühle und Gedanken.
Da hat man einen Hinweis darauf, dass der tagträumische Mensch gar kein leerer Mensch ist, sondern dass er voll ist des Reichtums der Weltkultur.
Und zwar genau deshalb, weil er den Zudringlichkeiten der Realität entkommen kann.
Tatsächlich sind wir Menschen nicht festgestellte Tiere. Wesen, die immer woanders sind. Wesen mit Absenzen, Träumen, Fantasien.
Schreibt der Philosoph Rüdiger Safranski.
Der Mensch ist nicht ganz dicht. Er entweicht ins Imaginäre. Der sogenannte realistische Sinn wird beherrscht vom Willen, sich in andere Sphären hineinzuspinnen.
Was nicht heißen muss, dass wir völlig abtauchen in unsere Hirngespinste.
Wenn die Individuen, die handelnden Menschen in wirtschaftlichen oder in politischen Zusammenhängen nicht mehr gewohnt sind, sich selber Pausen zu geben, sich Reflexionsmöglichkeiten und Tagtraummöglichkeiten zu geben, dann sind sie nur noch Getriebene und dann ist nur noch dieses Außen, der Außentakt das Maßgebliche und das ist ganz verheerend.
Der Tagtraum soll uns nicht in die Lage versetzen, uns wegzuducken von den Zumutungen der Welt, sondern es ist gerade umgekehrt eine Strategie, um sich sicher zu machen, in dieser Brandung der Gegenwart Bestand haben zu können. Ja, das ist die eigentliche menschheitsformende Kraft des Tagtraums. Dass man ein Widerstand bleibt und dieser tagträumerische Mensch, das ist jemand, der eine gewisse Macht über seine Autonomie weiter besitzt und eine Macht über sein eigenes Selbst auch hat. Ja. Eine Macht, die ihm also seine Autonomie gewissermaßen bewahren hilft. Komm, komm,
sag uns deinen Traum. Besser nicht.
Hallo, liebe Schwester, sag uns deinen Traum.
Möchten Sie zu diesem Thema noch was sagen, schreiben und so weiter? Dann Button unten links. Na wunderbar.
Tagträume mögen keinen Lärm. Wer sie erzählt, der verscheucht sie. Wer sich keine Zeit für sie nimmt, von dem verabschieden sie sich. Wenn es laut wird, gehen sie. Tagträume sind nur für mich, für niemanden sonst. Wir müssen gut auf sie aufpassen. Wir müssen wachsam sein und sie schützen gegen Eindringlinge von außen, gegen den ganzen Müll, der nur darauf wartet, unsere Innenwelten zu überfluten.
Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten. Ganz für uns, ganz ungestört, um aus dieser Abgeschiedenheit unseren wichtigsten Zufluchtsort zu machen. Dream, baby, dream. Dream, baby,
dream. Dream, baby, dream. Kleine Fluchten, Tagträume, Feature von Rolf Kanzen. Unter anderem mit Texten von Daniel Rams, Heinrich Böll, Charles Fourier, Lawrence Stern, Sigmund Freud, Michel de Montaigne, James Joyce und Friedrich Nietzsche. Es sprachen Anneke Kim-Sarnau, Udo Schenk, Barnaby Metschurat und Katrin Behlisch. Ton und Technik Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.